Live in Mixtapes. Lukas.
Hallo Christian.
Wir haben jetzt gerade gehört von Billy Joel das Lied Uptown Girl und da geht es um eine Aufsteigergeschichte, es geht um eine Liebe über die Klassen hinweg. Mhm. Uptown ist, glaube ich, einer der teuersten Bezirke in New York und Billy Joel kommt nicht aus einem der teuersten Bezirke in New York und es geht dann darum, dass er aber trotzdem aus niedrigeren Verhältnissen kommend das Herz einer in der Klasse über ihm stehenden Dame erobert.
Aber wie geht die Geschichte dann aus? Schafft das? Geht's gut aus?
Ja, es geht gut aus. Ja. Und wir reden ja auch heute über Klasse. Also welcher Klasse stammst du?
Ich habe mir bei den Vorbereitungen das überlegt. Ich glaube, es ist die mittlere Mittelschicht an der Grenze zur oberen Mittelschicht. Als Lehrer? Lehrer gibt es unterschiedliche Arten.
Kann so oder so sein. Eltern sind ist deine Biografie eine Aufsteigerbiografie?
Es ist eine beständige Biografie einer gewissen Gleichmäßigkeit, glaube ich. Also meine Eltern waren aus meiner Schicht oder ich bin aus ihrer Schicht.
Mhm. Wir sind nicht alleine, wir sind hier bei der Barbara Blaha, ist, glaube ich, gut bekannt in Österreich. Hallo Barbara.
Hallo. Hallo.
Du bist Leiterin des Momentum-Instituts, wir sitzen da gerade im Aufnahmeraum sozusagen. Wir sind durch einen sehr schönen Working Space gegangen und das Momentum Institut ist, glaube ich, ein Think Tank,
genau,
der sich nicht nur mit Klassismus, also mit der Klassenfrage beschäftigt, sondern kann man sagen, in erster Linie ökonomische Fragen.
Wir schauen auf die Wirtschaft, genau. Das ist die Aufgabe des Momentum-Instituts. Das Besondere an diesem kleinen Wirtschaftsforschungsinstitut, das unterscheidet uns auch von anderen, ist, dass wir die Perspektive der vielen einnehmen. Das heißt, wenn wir auf Wirtschaft schauen, ist die Frage, die uns immer umtreibt, was heißt denn eine konkrete Maßnahme, wie jetzt zum Beispiel das Sparpaket, was gerade aktuell ist, für die Mehrheit der Menschen da draußen, also für all jene, die ihre Arbeitskraft verkaufen müssen.
Kannst du kurz erklären, was ihr macht als Institut? Das heißt, ihr macht Analysen, Umfragen und ihr seid dann beratend tätig. Oder was ist da der Outcome des Instituts? Ganz kurz einmal umrissen.
Ganz kurz umrissen schauen wir bei allen wirtschaftspolitischen Vorgängen auf die Frage, was heißt das für die Mehrheit der Menschen da draußen? Und das tun wir, indem wir Selbstrechnungen anstellen, Policy Briefs publizieren, Studien verfassen und versuchen auch immer ganz konkrete Politikvorschläge zu entwickeln, die die Lebensverhältnisse der Menschen da draußen verbessern würden. Mhm. Das ist unser Auftrag und das machen wir einerseits eben mit unseren Publikationen, andererseits, und das spielt jetzt sehr stark in meine Tätigkeit auch mit rein, indem wir uns in alle Fernsehsendungen dieses Landes setzen, versuchen Gastkommentare zu schreiben oder auch im Internet möglichst viel von unseren Ideen zu verbreiten.
Also Meinungsbildung im Großen und Ganzen.
Ich würde sagen, im ersten Schritt ist es vor allem auch Information, im zweiten Schritt dann natürlich auch der Versuch, die Leute davon zu überzeugen, dass das, was wir herausgefunden haben, auch eine gute Idee wäre. Ich finde, ein ganz, ganz wesentlicher Auftrag für uns ist auch, dass wir es schaffen, über Wirtschaft so zu sprechen, dass alle Menschen mitreden können. Weil meine persönliche Erfahrung ist, dass die allermeisten Menschen die Wirtschaftssendung abdrehen oder die Wirtschaftsseiten in der Zeitung überblättern, weil sie das Gefühl haben, es ist irgendwie kompliziert und irgendwie kenne ich mich da nicht aus. Ja. Das ist allerdings ein Problem, denn eine Demokratie, wo die Mehrheit der Menschen bei Wirtschaft nicht mitreden mag oder sich nicht zutraut, mitzudiskutieren, die hat tatsächlich ein Problem, denn Wirtschaft berührt jeden Lebensbereich. Es gibt, wir sehen es gerade in Sparzeiten, es gibt kein Ressort innerhalb der Regierung, das nicht auch sparen muss. Also die wirtschaftlichen Zwänge sind die Rahmen für alle anderen Politikfelder. Ja. Und da sind wir schon mittendrin im Klassenthema.
Naja, das wird deine Sache wahrscheinlich immer irgendwie berühren.
Richtig.
Ja. Wir können uns aber auch auf die Klassenfrage fokussieren heute.
Wie ihr wollt. Ich spreche mit euch über alles.
Ich glaube, es wird ja wahrscheinlich auch immer reinspielen. Also die Klassenfrage in die Wirtschaft und die Wirtschaft in die Klassenfrage. Es ist eigentlich untrennbar verbunden. Ne?
Richtig.
Wir haben ja schon mal über Arbeit gesprochen. Das war vor einem Jahr mit dem Johannes Kopp vom AMS. Wir haben ein Lied über Arbeit vorgespielt und dann hat er gesagt, wir müssten jetzt eigentlich Working Class Hero von John Lennon spielen. Mhm. Und da haben wir aber dann gesagt, eigentlich passt das nicht, weil in dem Lied geht es in erster Linie um Klassismus.
When they've tortured and scared you for 20-odd years, then they expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Keep you doped with religion and sex and TV. And you think you're so clever and classless and free. But you're still fucking peasants as far as I can see.
Heute für diese Klassismusfolge, also wo es Lieder um die Klassenfrage geht, ich glaube, wir haben fast nie so eine starke Playlist gefunden. Es gibt da, vor allem wenn man genauer hinhört, viel mehr Lieder, als man glaubt, wo es um das geht. Ja. Vielleicht, weil es Aufsteigerbiografien sind.
Das sicher. Ich glaube, dass es auch damit zu tun hat, dass es ein bestimmendes Thema im Leben von Menschen ist. Also die Frage, wie zeigt sich der Klassenkonflikt im Großen und Ganzen, aber auch im Persönlichen, also in der eigenen Biografie und Lebensgeschichte, ist eine, die uns alle umtreibt, unbewusst oder bewusst.
Wie war es bei dir in der Schule? Ich habe ganz wenig in der Schule über Wirtschaft gelernt.
Nein.
Es war ein bisschen. In Geografie war das.
Das Anhängsel von Geografie
war das Anhängsel.
Man sich, na, gar nicht.
Sollte mehr werden, oder?
Wäre gut, aber da sind wir schon wieder mittendrin in der Frage, welche Perspektive wird auch dort vermittelt? Ich habe lebhaft in Erinnerung, dass erst vor wenigen Wochen mein heute 12-jähriger Sohn zu Hause mit mir am Frühstückstisch saß und mich fragte, ob ich eh schon private Pensionsvorsorge für ihn angelegt habe, weil Pensionen sind ja nicht sicher, das hat er in Geografie gelernt. Also ich finde, wir können einen wesentlichen Punkt hier schon festhalten, Wirtschaft ist nie neutral. Das ist kein Naturgesetz, das ist nicht wie die Schwerkraft, das sind keine physikalischen Gesetze, die da wirken, sondern es sind Rahmenbedingungen, die von Menschen gestaltet wurden, auf Basis von politischen Entscheidungen. Und darum sind sie auch veränderbar.
Aber zu deiner Biografie, um jetzt zum Klassismus zu kommen, du stammst aus einer Arbeiterfamilie und hast dann studiert. Mhm. Und bist eben jetzt Leiterin dieses Think Tanks und du bist auch praktisch im Aufsichtsrat der Uni.
Ja, ich bin Unirätin.
Genau. Unirätin. Mhm. Das heißt, es ist eine klassische Aufsteigerbiografie sozusagen. Ja. Eine Erfolgsbiografie.
Ich hatte das richtige Mindset.
Ja, genau. Das war ja so eine Geschichte, war das vor einem Jahr oder einem halben Jahr oder vor zwei Jahren? Da, ich glaube, anlässlich, als du Unirätin wurdest, hast du da ein Essay verfasst und auch gepostet, wo du beschreibst, wie du an der Uni begonnen hast. Und wo du dich da irgendwie fremd gefühlt hast und da waren die Reaktionen gemischt. Da haben viele gesagt, naja, wenn man den ersten Tag an der Uni ist, fühlt man sich halt fremd. Andere haben gesagt, naja, mir ist es genauso gegangen. Hast du das so erwartet, dass das ein bisschen einen Wirbel sorgt?
Das hatte ich tatsächlich nicht erwartet, denn ich fand, es ist ja kein besonders neuer Gedanke. Es ist ja eigentlich recht banal, dass die Tatsache, dass Menschen, die nicht aus Akademikerhaushalten kommen, an der Universität, wenn sie die Ersten in der Familie sind, die es dorthin geschafft haben, ein grundsätzliches Gefühl der Überforderung verspüren. Was nicht heißt, dass sich nicht auch die Söhne und Töchter aus Akademikerfamilien in den ersten Unitagen Schwierigkeiten haben, sich zurechtzufinden, nicht wissen, wo der Hörsaal ist oder keine Ahnung haben, was ECDS-Punkte sind. Aber ich finde, der entscheidende Unterschied ist, dass Arbeiterkinder wissen, sie müssen das alleine schaffen. Sie haben keinen Hintergrund, wo sie was fragen können. Ihre Mutter weiß nicht, wie die Uni funktioniert. Ihr Vater kann ihnen nicht helfen beim Zusammenstellen des Stundenplans. In vielen Fällen verstehen die Eltern selbst gar nicht, wie ein Studium funktioniert und was überhaupt die Inhalte eines Studiums sind und wofür es überhaupt gut sein soll, wenn sie es selber nicht erlebt haben. Das heißt, ich finde, eine gute Analogie dazu, wie fühlt sich das Leben für ein Arbeiterkind an? Wir spielen natürlich alle dasselbe Spiel, aber Arbeiterkinder auf einem anderen Schwierigkeitslevel.
Du hast vorher so gelacht bei dem Wort Mindset. Mhm. Also es geht dann ein bisschen darum, so habe ich es verstanden, es geht auch um Glück in der Biografie, ja, zu einem gewissen Grad.
Immer.
Und nicht Mindset. Weil Mindset wird heißen, jeder schafft es, aber dem gewissen Grad an Anstrengung. Und das ist ja nicht der Fall.
Das ist tatsächlich nicht der Fall. Ich finde sogar, dass das Gegenteil stimmt. Wir wissen aus zahlreichen Studien, dass sich Kinder aus Arbeiterhaushalten mehr als doppelt so hart bemühen müssen, doppelt so hart anstrengen müssen, um dieselbe Benotung zu bekommen wie Kinder aus Akademikerhaushalten, weil es einen unbewussten Bias gibt gegen sie. Das zeigt sich zum Beispiel schon in Vornamen. Da gab es eine sehr, sehr berühmte Studie in Deutschland. Kevins kriegen schlechtere Schulnoten bei selber Leistung, weil Theodor Ferdinands werden automatisch besser beurteilt, um nur ein Beispiel zu geben. Und das ist etwas, das erleben Kinder aus Arbeiterhaushalten ab der frühesten Kindheit. Und dazu kommen handfeste materielle Nachteile, die ihr Leben natürlich auch schwieriger machen. Beispiel, jeder Schulskikurs, jede Sprachreise ist eine finanzielle Belastung, die eine Familie ohne den ökonomischen Background immer vor eine Herausforderung stellt, dass es mich so formulieren. Und selbst wenn wir sagen, es gibt sowas wie Unterstützungsangebote, die gibt es ja Gott sei Dank. Also ich erinnere mich sehr gut an den Moment in der zweiten Klasse, wie die Lehrerin sagt, wir fahren auf Schulskikurs. Wer Unterstützung braucht, bitte Hand hoch. Ja, dann zeigst du mal auf, ne? Ja. Fühlt sich super an. Also diese kleinen Momente, wo du daran erinnert wirst, dass es dir eben anders geht als den anderen Kindern in der Klasse, die prägen einen schon sehr, ja.
Dann ist der Moment, mein Sohn hat gerade die vierte Klasse, ist gerade dabei, die vierte Klasse Volksschule zu beenden. Mhm. Alles wunderbar. Aber es war ein bisschen pervers, der Moment an sich zu überlegen, dass dieses Zeugnis, vierte Klasse, also das Semesterzeugnis eigentlich, vierte Klasse entscheidet über den
ganzen späteren Lebensweg.
Kommenden, genau, Karriereweg. Mhm. War das bei dir auch ähnlich, ein Moment, wo man sagt, deine Herkunft spielt noch eine Rolle und das, was jetzt kommt, ist eine Folge dessen, woher du kommst?
Das Spannende finde ich, dass zehnjährige Kinder, ich habe ja selbst auch ein paar Kinder, obwohl wir es ihnen nicht sagen, und ich bin sicher, du hast deinem Sohn auch nicht vermittelt, du, dieses Zeugnis ist jetzt echt urwichtig. Sie wissen es trotzdem. Sie kriegen es ganz genau mit. Sie wissen auch, bevor sie die Schule überhaupt betreten haben, dass es einen Unterschied macht, ob man in die Mittelschule kommt oder ins Gymnasium. Sie können nicht genau sagen, was, aber sie wissen, das Gymnasium ist die Schule für die Guten und die haben nachher das bessere Leben und da müssen wir eigentlich hin. Das war für mich als Zehnjährige ganz genauso und ich erinnere mich gut, dass meine Volksschullehrerin damals gesagt hat, jemand wie ich, der sollte besser nicht aufs Gymnasium gehen. Und jemand wie ich war halt jemand aus einer Familie mit wenig Geld und vielen Geschwistern. Also es war sehr knapp, dass ich den Sprung aufs Gymnasium noch geschafft habe. Born to a family. A family of workers. Born to a family. Of honest workers. Then I came along. Golden boy who belonged and changed the system of honest workers. I was square into the hole. There was something in my soul. What could I do but follow the calling? What could I do but follow this calling?
Wie ich das mitbekommen habe, wie du über das gesprochen hast, über deinen Uni-Beginn und wie es dann diese Reaktionen gegeben hat, eigentlich meine erste Reaktion wäre auch eher die gewesen, dass ich mir gesagt habe, naja, ich habe mich am Anfang auch nicht zurechtgefunden bei den Hörsälen. Ich habe aber dann, wie ich mich da ein bisschen eingelesen habe, und es gibt ja auch einen Haufen Bücher von Klassenaufsteigern im weitesten Sinne. Also da gibt es Christian Baron, kennst du den aus
Natürlich,
Deutschland?
Natürlich, ein ja. Mann seiner Klasse hat er geschrieben.
Genau, ein Mann seiner Klasse und auch ein paar andere Bücher. Dann Didier Eribon, Rückkehr nach Rhein. Genau. J.D. Vance.
Glaubt man gar nicht.
Und dieser Gedanke, der kommt in diesen Büchern echt, der zieht sich da komplett durch alle, ob es aus unterschiedlichen Ländern sind, alle beschreiben, dass sie irgendwie ihr ganzes Leben mitnehmen, so ein Hochstaplergefühl, dass man das Gefühl hat, man hat sich da ein bisschen reingeschwindelt in eine Welt, wo man nicht dazugehört. Spürst du das jetzt noch? Wenn man sagt, dieser erste Tag an der Uni, du hast dich vielleicht fremd gefühlt, könnte man das so bezeichnen? Und wenn ja, hast du es abgelegt sozusagen?
Na, ganz legst du es niemals ab. Ich finde, eine ganz große Leistung von Kindern aus Arbeiterhaushalten, die den sozialen Aufstieg schaffen, ist die Assimilation. Die lernen das Leben in einer anderen Klasse, wie wir vielleicht eine Fremdsprache lernen würden, also all die Vokabel. Es sind so Kleinigkeiten, an denen man merkt, dass man da nicht dazugehört. Ich erinnere mich gut, da war ich dann ÖH-Vorsitzende später, da hat mich eingeladen, der damals amtierende Vizekanzler, zum noblen Essen. Na, das hat mich ordentlich überfordert, weil da liegen drei Gabeln und zwei Löffeln und weiß nicht wie viele Messer und es gibt 14 Gläser und du weißt gar nicht, wie mache ich das eigentlich? Weil ich war noch nie so schön essen in meinem Leben, wäre mir auch nicht eingefallen. Und dann sind dann die Momente, wo du natürlich merkst, das sind eigentlich Orte, an denen du nicht bist und wo du eigentlich auch nicht hingehörst. Dieses Gefühl verlässt dich nie. Aber wenn du den Klassenaufstieg schaffst, dann geht das tatsächlich wie mit einer Fremdsprache. Du lernst die Vokabeln und bewegst dich dann in diesen Feldern so, dass man dir deine Klassenherkunft nicht mehr anmerkt. Eine Sache, die ich zum Beispiel Jahre später erst bemerkt habe, was mir sicher total geholfen hat bei meinem Klassenaufstieg, meine Mutter hat immer gefunden, zu Hause wird Standarddeutsch gesprochen. Deshalb hört man meiner Sprache nicht an, wo ich herkomme. Viele Menschen fragen mich, wo bist du denn eigentlich her, weil man auch in der dialektalen Färbung kaum hört, dass ich aus Wien bin. Ich werde auch oft gefragt, ob ich aus Deutschland bin. Also sie können mich irgendwie nicht gescheit verorten, wo ich eigentlich zu Hause bin. Und das ist ein Riesenvorteil, wenn man der Sprache nicht anmerkt, dass man eigentlich aus der Arbeiterklasse kommt, tut man sich in Universitätsräten erstaunlich viel leichter, als wenn es anders wäre.
Und wieso wollte das deine Mutter?
Weil sie immer fand, das ist ein Nachteil. Also sie hat damals schon gewusst, wenn man euch anhört, wo ihr herkommt, wird euch das möglicherweise um die Ohren fliegen und es wird euch euer Leben schwerer machen, als wenn man es nicht weiß.
Aber du kannst auch, eine Herzensfrage jetzt, zu deiner Herkunft zurück. Also wenn man dann sozusagen dorthin geht, wo man herkommt, fühlt sich das dann wieder fremd an oder ist das dann schon ein Ursprung, der notwendig ist und bleibt?
Ich finde ein bestimmendes Bild für mich, und ich glaube, das stimmt für viele Arbeiterkinder, man sitzt dann zwischen den Stühlen. Das ist ja eigentlich, wenn du mich so fragst, auch das eine eher persönliche Antwort, das ist ja eigentlich das Drama, man ist dann nirgends mehr zu Hause. Man ist nämlich nicht mehr da, wo man hergekommen ist. Und das weiß man ganz genau, weil man ja weiß, wie es da war. Das heißt, man hat auch sowas wie eine Art Scham darüber. Man fühlt, als hätte man das, wo man herkommt, ein Stück weit verraten. Weil man eben nicht mehr dort ist.
Also man hat was getan, damit man von dort wegkommt.
Genau, man hat sich ja mega angestrengt, dass man dort nicht mehr ist. Und man weiß genau, man hat auch ein paar Leute zurückgelassen, weil nicht alle in deiner Familie haben mit dir den Klassenaufstieg geschafft. Das heißt, da steckt schon ein Gefühl von Verrat und damit auch ein bisschen Scham mit drin. Mhm. Auf der anderen Seite bleibt dieses Gefühl der Fremdheit da, wo du hingekommen bist. Da gehörst du auch nie ganz hin. Mhm. Und es gibt viele Kleinigkeiten, die dich dein ganzes Leben lang damit begleiten. Also in meinem Freundeskreis zum Beispiel gibt es mittlerweile fast ausschließlich Akademikerinnen und Akademiker, Leute, die studieren, legen sich Freundeskreise zu, die sie von der Uni kennen oder die dann im späteren Leben eben auch mit universitärem Background daherkommen. Kann man natürlich sagen, ich habe auch studiert. Ein wesentlicher Unterschied, die wohnen alle in Eigentumswohnungen. Das tue ich nicht. Also die Klassenfrage spielt sich dann halt in anderen Sphären auch wieder ab.
Ich wohne auch nur zur Miete. Ja. Jetzt wäre man wieder so, für mich war es auch schwer am ersten Tag an der Uni.
Hardworking people, let's drink to the lonely of birth. Raise your glass to the good and the evil. Let's drink to the salt of the earth. Say a prayer for the common foot soldier. Spare a heart for his backbreaking work. Burn the fires and who still till the earth. When I search a faceless crowd, a swirling mass of green and black and white, they don't look real to me.
Ich habe ganz lange über meine Herkunft nicht geredet und das einfach gar nicht erzählt, weil es mich so angestrengt hat. Wenn man es hergezeigt hat, musste man die andere Person dann immer dafür trösten, wo man selber herkommt. Also ich gebe euch ein Beispiel. Die Menschen fragen mich immer, warum warst du denn nicht im Ausland studieren? Und in Wirklichkeit, wisst ihr, wie weit der Weg von Simmering an die Uni Wien war? Ziemlich weit. Ich hätte nicht auch noch ein Auslandsstudium zusammengebracht. Ich hätte es mir auch gar nicht da leisten können. So. Dann muss man die andere Person immer dafür trösten, dass man leider zu arm war, um im Ausland zu studieren. Und dann bin ich immer damit beschäftigt, die emotionale Arbeit zu leisten, den anderen dafür zu trösten. Nein, nein, meine Kindheit war eh nicht so schlimm. Und nein, nein, schau, wir haben eh was gemeinsam. Wir wohnen beide zur Miete. Was immer. Das war mit ein Grund für mich, lange nicht drüber zu reden, habe mich dann Jahre später aber schon dazu entschlossen, auch weil ich wichtig finde, dass das sichtbar ist. Als ein wesentliches Diskriminierungsmerkmal, über das wir fast nie sprechen. Also Migration, Geschlecht, all diese Dinge sind ja in der Öffentlichkeit, in allen Diversity-Programmen urwichtig. Mhm. Aber wie schaut es denn eigentlich aus mit dem Klassenhintergrund? Das ist etwas, das tragen die Leute nicht auf der Stirn herum und wird kaum je adressiert.
Warum ist das so ein Tabu? Oder wie hat dir das ergeben?
Na, weil wir doch so tun, als würden wir keine Klassen haben.
Wir wollen es nicht hören.
Und Österreich ist eine Klassengesellschaft, die so tut, als wäre sie keine. Und da hilft das Gespräch über den Klassenhintergrund von Leuten natürlich nicht. Mhm. Und wird tunlichst vermieden. Ich glaube auch, dass das mit ein Grund war für die scharfe Reaktion auf mein Video damals. Ich habe unterschiedliche Reaktionen bekommen. Eins war das klare Ablehnen von, dass es überhaupt sowas gibt, wie unterschiedliche Hintergründe. Etwas anderes, und das hat mich sehr nachdenklich gemacht, waren viele Leute, die aus ähnlichem ökonomischen Background kommen wie ich, die dann mir gesagt haben, hey, dein Video, ich habe es total gehasst. Und ich, warum? Und sie dann so, weil es mich daran erinnert hat. Mhm. Und das ist nicht gut, weil jetzt bin ich schon da, wo ich da bin. Und wenn du darüber redest, wo wir herkommen, dann macht das was auf in mir, das halte ich nicht gut aus.
Aber es ist ja also Theorie was ganz was Altes, oder? Diese Milieutheorie ist ja was gibt schon seit über 150 Jahren.
Also, ich glaube, sogar noch länger.
Genau. Also, irgendwann hat sich da was verschoben oder irgendwas hat sich in den Vordergrund gedrängt und das wurde nach hinten verschoben. Oder?
Ja, vielleicht hilft es, wenn wir uns nochmal ganz kurz herholen, was sind denn überhaupt, oder worüber sprechen wir überhaupt, wenn wir über Klassen sprechen?
Ja, das, eigentlich wollte vielleicht. Ich das als erste Frage stellen, weil wir waren ja dann irgendwie gleich bei dieser Uni-Geschichte. Wie viele Klassen gibt es eigentlich oder wie kann man das definieren und gleichzeitig, wie soll man es dann benennen? Also sprich, gibt es da irgendwelche Begriffe, die viel verwendet werden und die jetzt eigentlich sehr unsympathisch sind?
Na, unsympathisch nicht. Es gibt in der Soziologie unterschiedliche Modelle, um sozusagen die gesellschaftliche Schichtung zu erklären. Ich mag das, ich glaube, ursprünglich Älteste fast am liebsten, auch weil es am simpelsten ist. Im Wesentlichen geht es darum, wer bestimmt über welche Produktionsmittel. Und dann haben wir die Klasse, die die Produktionsmittel besitzt. Das ist die Klasse der Menschen, die Unternehmen besitzen. Die müssen Arbeitskraft einkaufen. Und dann gibt es die Klasse derer, die haben keine Produktionsmittel. Das einzige Mittel, das sie haben, um ihr Leben zu finanzieren, ist es, ihre Arbeitskraft zu verkaufen.
Also Ober- und Unterschicht und nicht mehr. Ja. Oder sagen wir so, die beiden...
Die besitzende Klasse und die nicht besitzende, also ja. Wie du es dann genau nennst, ist tatsächlich gar nicht so relevant. Aber ich finde, das ist der bestimmende Interessensgegensatz auch in unserer derzeitigen Wirtschaftsweise. Es gibt eine ganz große Gruppe von Menschen, das sind die, die ihre Arbeitskraft verkaufen müssen. Die wollen natürlich möglichst viel Geld für diese Arbeitskraft haben. Und dann gibt es eine sehr kleine Gruppe, die kauft diese Arbeitskraft ein und die will natürlich möglichst wenig Geld zahlen für das, was sie da einkaufen. Und dieser Gegensatz ist ein bestimmender Gegensatz in unserem Wirtschaftssystem. Und ich finde, ein Teil, also die Konflikte, also die aus diesem Interessensgegensatz entstehen, diese Konflikte, die da entstehen, die nennen wir dann Klassenkampf. Ne? Kann man auch so nennen, wenn man möchte. Aber ein Teil dessen, des Klassenkampfs, ist es auch, so zu tun, als gäbe es diese Klassen nicht. Wenn ich diesen Interessensgegensatz wegwische und finde, nein, jeder kann es ja schaffen und wenn man nur hart arbeitet, bist auch du dabei, dann verwische ich die grundlegenden Interessensgegensätze und auch die grundlegenden Machtunterschiede.
Die ganze Lüge konnte er nicht mehr tragen. Er fuhr mit dem Laster in die Stadt, um es dem Fabrikanten zu sagen. Die alte Fabrik, über die Leute nichts wussten. Die Sklavenarbeiter und Renditen mit Kriegen im Osten. Schwarzer Wagen an den Stufen zur Oper. Ein Mann von Ehre und Geschmack und ein Mann der Straßen Europas. Hatte nicht die Absicht, den Fabrikanten zu schlagen. Keine Zeit, keine Zeit, keine Zeit und dann platzte ihm der Kragen. Auf ein Wort, Herr Fabrikant! Auf ein Wort, Herr Fabrikant! Sie machen einen Psychopathen aus ihm, Sie machen ihn zum Idioten. Die herrschende Klasse zu schlagen ist schenkt verboten, mein Gott! Auf ein Wort!
Ich weiß jetzt nicht, ob es zu unserer heutigen Gesellschaft noch passt. Ich meine, das passt sicher zur Zeit nach der industriellen Revolution. Also da sind halt die Besitzenden mit den Produktionsmitteln oder mit dem Kapital und dem Eigentum und dann diejenigen, die Arbeit zur Verfügung stellen. Aber ich meine, heutzutage, wir haben auch sehr viele Personen, die im Staatsdienst arbeiten. Wir haben eine Dienstleistungsgesellschaft, wir haben eine Mittelschicht. Also passt so gesehen wirklich noch? Oder?
Nein, ich finde, das ist ein guter Einwand, den du da hast. Und ich finde, du hast natürlich recht, dass sich in den letzten 100, 150 Jahren Dinge auch verändert haben, Gott sei Dank auch Dinge verbessert haben für die Mehrheit der Menschen in diesem Land, völlig richtig. Ich glaube nur ganz sicher, dass die Klassengegensätze nicht verschwunden sind, sie sind nur leichter festzumachen. Warum? Weil sich natürlich innerhalb der Klasse jener, die ihre Arbeitskraft verkaufen müssen, die Dinge ein bisschen verschoben haben. Da haben wir jenen, die, weiß ich nicht, 24 Stunden am Tag Altenpflege machen müssen für einen Hungerlohn, neben jenen, die scheinselbstständige Paketboten sind, neben jenen, die im Callcenter sitzen, neben jenen, die leitende Angestellte sind oder vielleicht sogar als angestellte Manager ein Unternehmen leiten. Alle verkaufen ihre Arbeitskraft, gleichzeitig haben sie ganz andere ökonomische Rahmenbedingungen, ganz andere Möglichkeiten, auch ganz andere Bildungshintergründe und so weiter und so weiter. Also natürlich gibt es da jetzt eine Ausdifferenzierung. Darum sind später ja dann auch in der Soziologie andere Modelle entstanden, um das besser fassen zu können. Das wäre dann zum Beispiel das Schichtmodell. Es gibt die Unterschicht, die Mittelschicht, die Oberschicht. So, das verwischt, also es ist präziser für den konkreten ökonomischen Hintergrund dieser Personen, das stimmt schon. Gleichzeitig nimmt es uns ein bisschen den grundsätzlichen Interessenskonflikt raus.
Weil sich viele zur Mittelschicht zählen würden.
Naja, meine These ist mehr, dass jene, die ökonomisch besser gestellt sind und trotzdem noch ihre Arbeitskraft verkaufen müssen, sich dann eher oben vermuten. Und gar nicht mehr darüber nachdenken, dass der grundlegende Unterschied ist, dass sie eben niemanden für Arbeit zahlen, sondern dass sie selber ihre Arbeitskraft verkaufen müssen. Und hoffentlich gut verkaufen. Also als mittlerer Manager ist das schon was anderes als Putzfrau.
Und wahrscheinlich werden sich die Besitzenden gar nicht viel Gedanken machen über Klasse wahrscheinlich.
Das glaube ich gar nicht.
Sie nehmen es wahrscheinlich als gegeben hin.
Sie nehmen das sicher als gegeben hin. Und da gibt es ja auch eine ganze Industrie, die dann auch rechtfertigt, warum die Dinge so sind, wie sie sind und warum der Status quo auch entsprechend verteidigt wird. Dafür nehmen sie auch viel Geld in die Hand. Also wenn ich mir ganz konkret die Landschaft der Wirtschaftsforschungsinstitute in diesem Land anschaue, dann sage ich euch, die Mehrheit wird von Wirtschaft und Industrie finanziert. Mit einem klaren Interesse, nämlich die Interessen von Wirtschaft und Industrie, die Interessen der Chefetage, als allgemeingültige, sinnvolle Forderung darzustellen. Also die sichern ihren Status schon ab. Das meine ich.
Jetzt spielen wir ein Lied. Nein, wir möchten nachher noch. Nein, wir möchten nachher sozusagen noch ganz viel über Ökonomie noch mehr sprechen. Zu diesem Hochstapler-Syndrom, wo du sagst, man lässt das nie ganz zurück und es kommt dann manchmal wieder hervor. Da gibt es dieses Lied Where Do You Go to My Lovely? Ja, Lukas, das haben wir mal mit unserer Band gecovert. Und das ist ja so ein Hadern, das war Radio Wien, habe ich das oft gehört. Und ich dachte mir, das ist irgendwie nur ein belangloses Lied. Da wird über eine Frau gesungen, die im höchsten Luxus lebt. Mhm. Sie studiert an der Sorbonne.
Genau.
Und sie hört in St. Moritz geht sie Skifahren und an der Côte d'Azur. Und er fragt immer sie im Lied, Where do you go to my lovely? Und was denkst du, bevor du einschläfst? Mhm. Und in der letzten Strophe sagt er dann, ich weiß, an was du denkst, denn wir waren ja beide Straßenkinder in Neapel. Mhm. Also natürlich ein bisschen aufblasen die Geschichte und ein bisschen unrealistisch, aber es ist ja eigentlich genau der Punkt, ne? Dass man sagt, sie ist jetzt aufgestiegen, aber tief im Kern ist sozusagen noch was drinnen.
Ob sie das wirklich macht, ist halt die Frage, ne? Er will es halt.
Das Lied ist halt ein bisschen cheesy, aber es ist ein Lied, wo das man ja nicht verorten würde, dieses Thema drinnen, aber es eigentlich ganz konkret angesprochen wird. Ja.
But where do you go to my lovely when you're alone in your bed? Won't you tell me the thoughts that surround you? I want to look inside your head, yes I do. Your name, it is heard in high places. You know, the Aga Khan, he sent you a racehorse for Christmas, and you keep it just for fun, for a laugh. They say that when you get married, it'll be to a millionaire, but they don't realize where you came from. And I wonder if they really care or give a damn. where do you go to, my lovely, when you're alone in your bed? Tell me the thoughts that surround you. I want to look inside your head, yes I do. I remember the back streets of Naples, two children begging in the rags, both touched with a burning ambition to shake off their lowly born tags. So they try. So look into my face, Marie Claire, and remember just who you are. Then go and forget me forever, but I know you still bear the scar deep inside. Yes, you do. I know where you go to, my lovely, when you're alone in your bed.
Ich lese da was vor, vielleicht kennst du es. Im Profil ist im Jahr 2015 hat eine Journalistin den FPÖ-Wahlkampfauftakt besucht am Viktor-Adler-Markt.
Christa Zöchling,
genau. Ja. Und die hat dann geschrieben, es ist zum Heulen, die Menschen, die im Zug kreischen, Strache war das damals, und wie sie aussehen, es sind die hässlichsten Menschen Wiens. Ungestalte, unförmige Leiber, strohige, stumpfe Haare ohne Schnitt, ungepflegt, Glitzer-T-Shirts, die Spannen, Trainingshosen, Leggings, Pickelhaut, schlechte Zähne, ausgeleierte Schuhe. Und da habe ich mir gedacht, das Thema Klassismus ist ganz hinten sozusagen. Also es ist ein Thema, wo wir überhaupt keine Sensibilität haben. Also es wird niemand auf die Idee kommen, dass es Klassismus-Workshops gibt. Es wird niemand auf die Idee kommen oder niemand, wenige, dass man sagt, man fordert jetzt in Aufsichtsräten Quoten von Handwerkern oder von Kindern aus einer Arbeiterklasse oder... Es ist auch immer wieder so, das schreibt auch der Christian Baron in seinem Buch, der hat dezidiert einen linken Freundeskreis und irgendwann ist er mal gefragt worden, was er am Wochenende macht, und er hat gesagt, er geht zu einer Taufe von seiner Nichte, und dann haben sie gefragt, na, wie heißt denn, und dann hat er gesagt, Chantal. Und diese Freunde, die sich jetzt sicher als links und woke verorten würden, haben dann gelacht, ja. Und auch dieser Kommentar von der Christa Zöchling, also das ist, alle anderen Überlegungen oder Versuche, jetzt Ungleichbehandlungen hintanzuhalten, niemand steht da so schlecht da wie der Klassismus momentan, oder?
Das stimmt. Das ist auch das, was ich vorher meinte, mit, das ist ein Merkmal, aufgrund dessen wir diskriminieren, ohne dass wir je darüber nachdenken oder darüber sprechen, auch weil es ein vermeintlich unsichtbares Merkmal ist, außer Christa Zöchling beschreibt. Ich finde, es ist auch ganz wesentlich, dass wir uns nochmal herholen, mit welchen Doppelstandards wir hier die Menschen auch beurteilen. Es gibt ganz viele Dinge, die finden wir in Ordnung, wenn das die oberen 10.000 machen, aber die sind natürlich trashy, wenn es die unteren 10.000 machen. Also denkt an so Dinge wie, viele Kinder haben. Also wenn die Schaumburg-Lippes ihr 100. Kind kriegen, gibt es den Gala-Aufmacher. Wenn das die Mindestsicherungsfamilie von Stiege 4 macht, klatscht das ganze Haus und zerreißt sich den Mund darüber, um nur ein Beispiel zu geben. Oder wird auf der Straße auch entsprechend angesprochen. Oder eine andere Sprache zu sprechen ist okay, ganz oben, weil da geht das Kind hoffentlich ins Lycée und lernt Französisch. Aber wenn es die türkische Nachbarsfamilie ist, ist es uncool, weil die reden kein Deutsch. Also wir haben ganz, ganz viele Doppelstandards für Menschen von unten oder für Menschen von oben. Und das fällt uns im Alltag ganz wenig auf. Und gleichzeitig muss man auch sagen, auch gerade auf der kulturellen Bühne wird ja ganz viel auch angeschoben, um die Verachtung und den, man kann es nicht anders sagen, den Hass auf die unteren 20-30% auch ordentlich zu schüren. Denkt an alle Reality-TV-Formate, die es in den letzten Jahren und Jahrzehnten so gab, wo Menschen aus dieser sozialen Schicht einfach auch vorgeführt werden. Und das rechtfertigt auf der einen Seite, dass man sie entsprechend schlecht behandelt. Wer sich so wenig weiß zu benehmen, der hat es auch nicht verdient, dass wir Sozialpolitik machen, die ihm zugutekommt. Und es dient auch als Drohkulisse. Also ich muss mich als Mittelschicht vor allem von da unten abgrenzen. Ich will nicht so sein wie die. Ich solidarisiere mich mit denen auch nicht, sondern ich schaue immer nach oben und will sein wie die und finde die toll. Also es spaltet die Interessen hier schon nochmal stark mit rein.
Und indem ich drüber lache, bin ich auch nicht wie die, ne? Ich schaue mir das im Fernsehen an und lache und bin schon weit oben.
Genau, und kann mich wohlig abwenden und mir denken, na so wie die, na servus.
Kann mir gar nicht passieren, ne?
Genau. Ja. Aber es gibt kein Reality-TV-Format über, weiß ich nicht, die... Also es gibt die faulsten Arbeitslosen, die werden regelmäßig vorgeführt. Es gibt kein Reality-TV-Format über die Erben dieses Landes. Die arbeiten alle seit Geburt nichts, haben das schönste Leben, aber die sind dann halt kein arbeitsscheues Gesindel, sondern Privatiers. Mhm.
angetan. Ich hab's von einem Bekannten erfahren. Du hast jetzt einen neuen Freund. Zwei Wochen lang hab ich nur geweint. Jetzt schaust du weg, grüßt mich nicht mehr. Und ich lieb dich immer noch so sehr. Ich weiß, was dir an ihm gefällt. Ich bin arm, er hat Geld. Du liebst ihn nur, weil er ein Auto hat und nicht wie ich ein klappriges Damenrad. Doch eines Tages werd ich mich rächen. Ich werd die Herzen aller Mädchen brechen. Dann bin ich ein Star, der in der Zeitung steht. Und dann tut es dir leid, doch dann ist es zu spät. Zu spät, zu spät, zu spät. Und doch dann ist es zu spät, zu spät, zu spät, zu spät. Und dann ist alles zu spät. Du bist mit ihm im Theater gewesen. Ich hab dir nur Fix und Foxy vorgelesen. Du warst mit ihm essen, natürlich im Ritz. Bei mir gab's nur Currywurst mit Pommes Frites. Der Gedanke bringt mich ins Grab. Er kriegt das, was ich nicht hab. Ich hasse ihn, wenn es das gibt.
Wieso passiert's dann gerade Leuten, die sicher den Anspruch erheben würden, niemand zu benachteiligen? Also sprich, Leute, für die Rassismus, Feminismus sicher ein großes Thema ist und die sich da möglichst gut verhalten wollen, dass die hier einfach den blinden Fleck haben, dass sozusagen niemand immun ist dagegen.
Immun ist ganz sicher niemand dagegen. Gegen Stereotype und Vorurteile ist überhaupt niemand immun, egal wen oder was sie betreffen. Ich glaube, es ist vor allem auch Ausdruck dessen, dass wir bei gewissen gesellschaftlichen Gruppen, sagen wir jetzt mal zum Beispiel Frauen, in den letzten 30, 40, 50 Jahren einen ordentlichen Sprung gesamtgesellschaftlich gemacht haben. Da gehen sich gewisse Dinge nicht mehr aus. Da war die Frauenbewegung sehr erfolgreich. Da hat man darauf geschaut, dass sich die Dinge verändern. Sind wir schon am Ziel? Nein, aber es geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Das ist sich nicht in anderen Bereichen ausgegangen. Das muss man mal ganz klar sagen. Zweitens glaube ich, dass das mit ein Grund dafür, dass sich das immer noch gut ausgeht, über die Gemeindebaubewohnerinnen laut zu lachen und sich über sie lustig zu machen, halt auch damit zu tun hat, dass wir die letzten, ich würde sagen 30, 40 Jahre, das Reden über Klasse ja ein Stück weit verloren haben. Ich kann mich gut erinnern, als ich jung war, na gut, ich bin immer noch jung, aber als ich noch jünger war, als ich noch jünger war, war jemand, der von Klassen gesprochen hat, ich meine, der ist angeschaut worden wie ein verrückter Irrer. Und da hat sich in den letzten 10, 15 Jahren wieder was verschoben, das ist mittlerweile wieder möglich, hat aber vor allem auch damit zu tun, wie sich die gesellschaftlichen Verhältnisse gedreht haben. Also Stichwort steigende Vermögenskonzentration, das bedeutet natürlich auch, dass politische Kräfte wieder mehr Aufmerksamkeit bekommen, die genau das betonen. Aber gäbe es einen Bernie Sanders nicht, hätte die Labour Party in Großbritannien nicht auch ein Stück weit die Richtung gedreht, würden wir im deutschsprachigen Raum heute nicht so selbstverständlich über Klasse sprechen. Ist auch mit ein Grund, warum in den letzten Jahren, du hast ein paar Bücher ja auch genannt, einiges an Klassenliteratur erschienen ist. Sicher mehr als in den 15 Jahren davor.
Ich kannte eigentlich bis vor einem Jahr den Begriff Klassismus auch nicht. Ja. Das bedeutet ja, Klassismus ist ja schon die Abwertung sozusagen, oder?
Klassismus ist ein ähnliches Ismus wie Rassismus. Es bedeutet, man wertet Menschen ab aufgrund ihrer sozialen Herkunft.
Und du glaubst, das ist gerade im Besserwerden wieder, sozusagen das Bewusstsein?
Ich glaube, damit ich überhaupt wahrnehmen kann, dass es sowas gibt wie Abwertung aufgrund sozialer Herkunft, muss ich über Herkunft sprechen können, muss ich über soziale Herkunft als Thema ein Bewusstsein haben. Sonst komme ich ja gar nicht auf die Idee, dass ich aufgrund dessen jemanden diskriminieren könnte. Und ich glaube, das Sprechen darüber ist wieder verstärkt möglich. Und darum glaube ich auch, dass die Sensibilität im Bereich Klassismus zunehmen wird. Da haben wir aber echt noch einen weiten Weg vor uns.
Ich weiß, du hast jetzt einen Freund mit einem Porsche. So gern doch her, so in Arsch geh und komm wieder heim zu mir. Er geht mit dir jeden Abend fein essen, so kost schon vergessen, wie ein Leberkass schmeckt aus dem Zettelspapier. Er führt dich aus ins Theater, das brennt ihm sein Vater, der Tilo. Dabei ist er Schmähstart und Schild und Blatt mit seinen 100 Kilo. Er ruft mich nicht
weiß doch genau, wo ich wohne. Wenn's was wüsst, trau dir her, wenn's nicht weg dazu bist.
Wir werden, glaube ich, noch sprechen über die Verteilung oder möglicherweise die Neuverteilung von Ressourcen wie jetzt Geld oder Bildung. Aber wenn wir dann nur mal sprechen über den, wie soll man sagen, über dieses Bewusstsein und dass man das vielleicht wieder schärft, was könnte man da tun?
Ich finde zum Beispiel eine ganz relevante Frage ist, wie sehr wird es im Lehramtsstudium thematisiert? Das finde ich ja so spannend. Wir tun immer so, als wäre die Lösung aller sozialen Unterschiede die Bildung. Aber unser Lehrpersonal wird zum Thema soziale Unterschiede, Klassen etc. de facto nicht unterrichtet. Das kommt im Lehramtsstudium nicht vor. Die stehen aber dann vor Klassen, du bist Lehrer, hast du vorher erzählt, wo es natürlich soziale Unterschiede gibt. Und ob die damit sensibel umgehen, naja, muss Glück haben, dass du eine Lehrperson hast, die auf diese Unterschiede überhaupt schaut und auch entsprechend darauf reagiert. Ich finde, ein schönes Beispiel ist meine kleine Schwester, die ja selber einen Arbeiterhintergrund hat, arbeitet mittlerweile in einem städtischen Kindergarten. Und die saß vor ein paar Monaten bei mir und regt sich wahnsinnig auf über eine Mutter, die ihrem Kind immer zu große Windeln anzieht. Weil das ist natürlich nervig. Und ich sage zu ihr, kann sein, dass die nicht viel Geld hat und dass die darum Windeln spart, indem sie größere Windeln nimmt, die vielleicht ein bisschen mehr fassen. Und sie sagt, scheiße, ja, das stimmt. Die hat überhaupt kein Geld. Oh Gott, das ist für sie ein Sparding. Fuck, habe ich überhaupt nicht bedacht, weil die hat die schon mehrmals darauf angeredet, dass das irgendwie nicht gut ist. So, und ich finde, das sind so Kleinigkeiten, wo wir, wenn wir nicht sicherstellen, dass wir auch Leute haben, die aus genau diesen Klassen kommen, die in diesen Berufen stecken, darauf schauen können, ist es halt im Wesentlichen unsichtbar. Also ich würde mir wünschen, dass es Teil jeder pädagogischen Ausbildung ist, die wir in diesem Land anbieten. Damit meine ich nicht nur die Lehrer und Lehrerinnen, damit meine ich auch die Leute, die in den Kindergärten arbeiten, denn die sind ja die erste Bildungseinrichtung, wo man irgendwas aufholen könnte, was an Klassenunterschieden da ist.
Ich habe auch das Gefühl, also desto früher, desto besser. Also Kindergarten, Volksschule, dass es da beginnt eigentlich. Also ja. Gymnasium, Oberstufe. Das, natürlich gibt es das dann auch noch, aber das ist dann eher so der Wurmfortsatz, von dem was schon viel früher passiert. Das ist so mein Eindruck, den ich habe, mit 15- bis 18-Jährigen zumindest. Ne?
Ja.
Ich habe jetzt auch gelesen, dass, wenn das denn so ist, also Richtung Gesamtschule, dass man dann sozusagen viel individueller eingehen soll auf die Schüler, dass das früher oder später eine Aufgabe der KI wird. Dass das eine Berufsrichtung wird, die dann schon langsam ausstirbt. Der Lehrer, der dann quasi eine Gesamtschule betreut, wird reiner Betreuer. Und die KI, in welcher Form auch dann immer, kann das alles viel besser. Die hat ein soziales Gewissen, kann sich empathisch dann in den einfühlen. Also ich glaube, da ist die nächsten, sag ich mal, das werden die nächsten 30 Jahre sein, da wird auch noch viel passieren aus der Richtung. Ist das in dem Bereich, spielt das irgendwie eine Rolle auch?
Also da hätte ich zwei Gedanken dazu. Das eine, was ich weiß, ist, die KI fällt nicht vom Himmel, sondern die wird von Menschen gefüttert. Das ist mit der Grund, warum die KI genauso rassistische Stereotypen liefert wie alles andere, weil Menschen sie ja reinfüttern. Also sie spuckt aus, was wir ihr liefern. Warum sollte sowas wie Klassismus da nicht vorkommen? Da wäre ich einmal sehr vorsichtig mit der Annahme, dass die KI uns in irgendeiner Weise überlegen ist, weil sie ist von Menschen gemacht worden. Und das Zweite, aber das weißt du besser, weil du steckst in einem pädagogischen Beruf. Ich bin zu 100% davon überzeugt, dass jedes Lernen ausschließlich auf der sozialen Beziehung zur Lehrperson basiert. Das heißt, wenn ich zur Lehrperson keine gute Beziehung habe, wird kein Lernen stattfinden können. Wie das mit einer KI funktioniert, naja, schauen wir mal.
Also die Meinung habe ich auch, genauso wie du. Nur immer Angst vor dem, was da noch kommt oder was da noch drüber steht und wer das dann entscheidet.
Das stimmt natürlich.
In welche Richtung es geht, ja.
Okay. Angeblich gibt es auch KI, die schon depressiv wird, weil sie oft so Anfragen kriegt über Depressionen und so weiter. Das wird die KI schon traurig. Thema Bildung, da spielen wir jetzt von Voodoo Jürgens, 2 Liter Eistee. Ich glaube, da geht es genau um sowas, um ein Kind aus der Arbeiterklasse, was dann, wo die Eltern von den anderen Kindern dann schon sagen, naja, mit dem gibt es lieber nicht, weil das ist ja ein Schlampertatsch und so weiter.
Spiel nicht mit den Schmuddelkindern.
Genau, spiel nicht mit den Schmuddelkindern.
Das beginnt beim Lehrer, glaube ich, oder? Der erste ist der Lehrer, der Aussagen tätigt und dann geht es so weiter. Die Mutter, die Kinder.
Chips, 2 Liter Äste und im Federpenal nur einen roten Stift, den oder sicher